Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und in dieser Folge geht es um das Thema The Green Supplier. Und ich denke, viele Unternehmen im Mittelstand bewegt das und dazu habe ich einen spannenden Interviewgast und lasst euch überraschen. Es geht nicht nur um The Green Supplier, sondern auch um wirklich gute Einkaufstipps und los geht's. Ja, und damit herzlich willkommen. Mein heutiger Interviewgast ist seit über 20 Jahren im Einkauf unterwegs, weltweit auch im Einkauf unterwegs. Das ist ein wirklicher Fachmann und ich habe ihn vor kurzem kennengelernt in einem Webinar, da ging es um The Green Supplier und das ist heute auch unter anderem unser Thema. Und damit herzlich willkommen, lieber Michael Albrecht.
Danke dir, Thomas. Danke dir auch, dass ich als Gast hier bei deinem Podcast Der Einkaufskompass dabei sein darf. Ich habe ja im Vorfeld schon in den zwei, drei Beiträgen mal reingehört und ich muss sagen, du lieferst hier wirklich einen ganz tollen Beitrag für viele Einkäufer und Einkäuferinnen. Umso mehr freue ich mich, dass ich auch mit dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Michael, bevor wir jetzt reinsteigen in das Thema also Green Supplier, vielleicht magst du mal ganz kurz was von dir erzählen, so ganz kurz deine Vita, damit der Zuhörer auch weiß, okay, mit wem, wen höre ich hier? Ich wollte gerade sagen, mit wem spreche ich hier, sondern wen höre ich hier überhaupt? Dass wir da einmal kurz reingehen.
Gerne. Also ich bin Michael Albrecht. Ich bin seit 2 Jahren in der Selbstständigkeit, berate den Einkauf in kleinen mittelständischen Unternehmen, vorwiegend im Maschinenanlagenbau, aber auch den Autozulieferern. Und dabei begleitet mich der Einkauf bereits seit mehr als 20 Jahren. Ich habe 20 Jahre lang in der Industrie gearbeitet, war im Maschinenanlagenbau tätig, war im Automobilumfeld tätig und immer schon im Einkauf, vorwiegend strategischer Einkauf. Dabei habe ich in der Zeit auch ganz, ganz viel Höhen und Tiefen eben erlebt. Also wirklich mit allen Facetten, die dann auf einen zukommen kann. Und gerade die letzten Jahre hat mich da bei einem Thema nochmal besonders gefesselt. Wie kannst du im Einkauf besser, effektiver und leichter gute Ergebnisse erzielen, ohne ständig in so eine operative Hektik zu verfallen? Und genau mit diesem Aspekt gehe ich heute auch in die Einkaufsabteilungen, in die Firmen rein und wir gucken eben nach Möglichkeiten, Wege, wie du den Einkauf effektiver, effizienter aufstellen kannst.
Okay, perfekt. Also da haben wir schon mal einen groben Abriss. Also du bist da auch, das haben wir auch gemeinsam. Wir kommen beide aus dem Metallbereich, also dann warst du da auch unterwegs von daher. Aber ich denke, die Prinzipien sind ja auch nicht nur für eine bestimmte Branche. Wir können sie ja auf alle Branchen letztendlich oder auf alle Einkaufsabteilungen umlegen. Das sind ja Prinzipien und die nicht basierend sind auf eine spezifische Branche, richtig?
Ja, total. Am Ende sind es Menschen, die gestalten, Menschen, die im Einkauf sind. Das sind die Methodiken, die dahinter stehen und die Softwarelösungen, Lösungen am Markt oder wie du vorgehst. Die Dinge sind für viele Einkaufsabteilungen immer die gleichen. Also von daher lässt sich die Methodik auch in andere Branchen 1:1 mit überleiten. Immer spezifisch, natürlich aufs Unternehmen betrachtet und mal, was da vonnöten ist, aber die Methodik, die bleibt die gleiche.
Okay, jetzt haben wir ja ein Stück weit die Gesetzeslage auch mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Wir haben ESG, also da kommt ja einiges so auf uns zu, wo die EU und auch Deutschland uns natürlich auch in die Richtung Klimaneutralität bis 2050 auch hinbringen möchte und Co. Also da gibt es ja ein paar Hausaufgaben für die Unternehmen. Vielleicht, um direkt mal reinzusteigen in das Thema The Green Supplier, was ist aus deiner Sicht The Green Supplier? Was ist ein grüner Lieferant oder wann bin ich grün?
Also ich habe das Thema grüner Lieferant, Green Supplier aufgenommen, weil momentan wirklich gerade auch per Gesetz ganz, ganz viel passiert. Und es ist jetzt für mich nicht nur ein Gesetzesthema, für mich hat es auch was mit der Haltung, mit der Einstellung zu tun. Wofür steht mein Unternehmen und was möchte ich vom Prinzip auch nach außen, was möchte ich zu meinen Kunden als Botschaft weitergeben und wie möchte ich einfach in meinem Umfeld, in dem ich aktiv bin, wie möchte ich dort handeln? Und gerade so das Thema Green Supplier hat für mich auch ganz viel mit einer modernen Haltung zu tun. Moderne Haltung heißt auch in dem Sinne, wertorientiert zu handeln. Das heißt für mich auch, fair miteinander umzugehen, menschenzentriert miteinander umzugehen und auch wirklich, ich sag mal, seine Lieferkette dazu verstehen. Wo kaufe ich ein? Warum kaufe ich da ein? Und was sind da vielleicht auch die Typen? Und gerade so diese Lieferketten-Sorgfaltsgesetze oder das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, das ist natürlich jetzt in aller Munde gewesen, auch wegen dem europäischen. das zwingt eigentlich jetzt einen Einkauf auch dazu, nochmal genauer hinzugucken, was passiert in meiner Lieferkette. Und
ich habe, ja, wo du das jetzt gerade sagst, auch was passiert in meiner Lieferkette. Ich habe vor kurzem gerade einen Interviewgast gehabt, der hat gesagt, normalerweise sollte das ein Thema sein, das eigentlich schon alle auf der, also alle auf der Agenda haben sollten, also schon lange, weil wenn ich meine Lieferkette ordentlich absichern will, was im Interesse jedes Einkauf sein sollte, dann ist das eigentlich schon ein Thema, was lange abgehakt sein sollte.
Bestätige ich auch. Also das ist wirklich ein Thema, seinen Lieferanten zu kennen. Du solltest deinen Lieferanten kennen, gerade als Einkäufer. Und was ich trotzdem feststelle, auch wenn ich mit Kunden spreche, auch wenn ich mal vor Ort bin, viele Einkäufer sind eben doch eher vom Bildschirm und kommen nicht so raus zum Lieferanten. Und ich finde es ganz, ganz wichtig eigentlich, dass du auch gerade deinen Lieferanten kennenlernst, dass du nicht nur über eine Webseite studierst oder mal am Telefon dir genau eine Präsentation anhörst oder eine Pitch anhörst, sondern wirklich, dass du auch vor Ort bist und dir die Möglichkeiten, Gegebenheiten auch vor Ort beim Lieferanten anguckst. Und das Lieferkettengesetz zwingt eigentlich jetzt den Einkauf, genau diese Tätigkeiten wieder zu machen, seine Lieferanten besser kennenzulernen. Das ist tatsächlich, also damit kann ich die Aussage bestätigen. Das ist tatsächlich auch für etwas, was ich genauso sehe.
Was meinst du, warum sollten, also ich habe ja so die Wahrnehmung, also jetzt gerade im Mittelstand, ich spreche nicht von Konzernen, aber im Mittelstand, einige Unternehmen in diesem ganzen Thema noch gar nichts gemacht haben, davon teilweise im schlimmsten Fall noch gar nichts wissen oder so ein bisschen, ja, habe ich gehört, müssen wir mal gucken irgendwann und das ist alles ja Bürokratie und noch mehr, wann sollen wir das alles noch machen? Warum sagst du, ist das gerade jetzt wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und hast du die Wahrnehmung vielleicht auch oder siehst du das auch bei deinen Kunden, wenn du gerufen wirst? Also hast du ein ähnliches Bild und was sagst du, warum ist es wichtig, da jetzt zu handeln?
Also ich glaube, es ist wichtig, jetzt zu handeln, um die Themen frühzeitig eben auf dem Schirm zu bekommen, frühzeitig dagegen zu wirken. Lieferkettengesetz, ich meine, die größeren Firmen, du hast es vorhin schon gesagt, sind meistens schon ganz gut aufgestellt und die wissen auch über die Regularien, die wissen auch, wie sie vorgehen sollen. Die sind meistens die sind ja auch schon mittendrin in der Umsetzung, müssen sie auch sein. Und gerade aber auch die kleineren Firmen, die sind indirekt ja auch davon betroffen. Wenn jetzt der größere Kunde sagt, er möchte Nachweise haben, dann sind auch die kleineren Firmen indirekt eben auch davon betroffen. Und da ist es schon gut proaktiv, sich das Thema auch eben anzugucken. Auch wenn deine Unternehmensgröße nicht 1.000 Mitarbeiter hat und du eigentlich davon gar nicht, da eigentlich gar nicht jetzt reinfällst, trotzdem ist es gut, sich das Thema anzugucken. Und das Ganze aus zwei Aspekten. Einmal, um Antworten zu haben, falls die Anfrage kommt. Und das andere auch, und das ist eben das, was wir vorhin schon fast gesagt haben, man sollte ohnehin seinen Lieferanten kennen, mit den Lieferanten gesprochen haben, weil, und da gehe ich jetzt mal zurück, einfach in meine Zeit als Einkäufer, als ich aktiv war, wenn ich beim Lieferanten vor Ort war, ich habe mit dem Lieferanten ganz andere Themen besprechen können. Ich habe natürlich erstmal die Bestellungen mir angesehen, die dort platziert waren. Wir haben uns angeguckt, wie weit der Fertigungsprozess ist. Aber das Entscheidende war eigentlich, ich habe ein Bild von der Produktion bekommen und konnte eigentlich über das, was ich bisher bei ihm platziert habe, nochmal gucken, welche Möglichkeiten gibt es über das hinaus. Facettenthemen, die ich vielleicht gar nicht sonst gesehen hätte, auch nicht von der Präsentation aus gesehen hätte. Und daraus entstehen oftmals eben gute Dialoge und das Ganze sichert eigentlich zwei Dinge. Einmal, du kriegst ein besseres Bildverständnis beim Lieferanten vor Ort. Du kannst gerade im Sinne von LKSG auch gucken, sind dort alle Sozial- und Umweltrechtsaspekte abgedeckt? Und das Zweite ist, du bist einfach im Dialog und kannst auch nochmal tiefer in den Gedankenaustausch gehen, in den Ideenaustausch gehen und gucken, wo gibt es Möglichkeiten, um sich zu optimieren. Und das ist eigentlich ein Thema, wo sich Nachhaltigkeit und die praktische Umsetzung auch gut trifft.
Absolut, das zahlt ja auf ein Konto ein. Wie jetzt, wenn wir jetzt einen Zuhörer haben, der sagt, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, was soll ich da implementieren? Was ist, gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder was ist aus deiner Sicht, wenn ich da alleine einsteigen möchte, also ohne vielleicht externe Hilfe, wie kann ich mich da auch alleine langhangeln, wenn ich sage, du, ich habe da noch gar nichts gemacht? Gibt es da wie eine Checkliste oder guck dir die drei Punkte an und arbeite an denen? Welche Schritte kann ich gehen oder wo fange ich an?
Also ich bin der Meinung, gerade beim LKSG, da gibt es ganz, ganz viel Information, gut aufbereitet, auch im Internet mittlerweile. Man kann sich da auch einfach mal vielleicht die LKSG-Gesetzesgrundlage runterladen. Und in den Schritten her, im Wesentlichen, es beginnt eben immer mit der Risikoanalyse. Und das ist auch etwas, was jeder Unternehmer für sich erstmal machen kann, seine Lieferkette anhand von Risikofaktoren eben bewerten. Und da wirst du eben schnell auch feststellen, dass du dann auch irgendwo bei den Rohmaterialien eben landest und dir tiefer nochmal ansehen musst. Aber das ist so immer der erste Schritt, von welchem Lieferant geht welches Risiko aus. Und das zweite Thema ist dann eben auch so eine Grundsatzerklärung. Also auch eine Grundsatzerklärung, was ist mir als Unternehmen wichtig, warum möchte ich eben das Thema Nachhaltigkeit aufgreifen, auch ein klares Statement rauszugeben. Was ist eben für mich eben der Grund, warum ich das Nachhaltigkeitsthema auch wichtig sehe. Einfach diese Präventionsmaßnahmen auch voranzutreiben und das Ganze eben im Sinne der Erklärung auch nach außen zu tragen. Und das sind so für mich, das sind so einfach mal so, das ist so der Beginn. Also das erste mal zu starten mit der Risikoanalyse und das zweite auch für sich mal zu sehen, was könnte für mich auch der Grund sein, warum dieses Thema Nachhaltigkeit für mich sinnvoll ist und warum sollte ich es aufgreifen und das auch nach draußen zu geben in so einer Grundsatzerklärung.
Okay.
Und da folgen natürlich noch weitere Schritte, aber das sind jetzt mal so der Start.
Ja, das ist ja auch überhaupt
in das Thema.
Und dann, ich finde das auch gut, dieses mit nach außen gehen, also ganz nach dem Motto, tu Gutes und sprich darüber. Und wenn es erstmal zumindest eine Absichtserklärung ist, so nach dem Motto, okay, pass auf, das sind die Werte, für die wir uns festgeschrieben haben, an denen wir arbeiten werden. Ja. Und mit der vorgelagerten Risikoanalyse, beziehungsweise ich würde ja fast so im Kopf würde ich sagen, lass uns erstmal gucken, was wollen wir überhaupt mit dem Thema Nachhaltigkeit zwecken, an welchen Dingen wollen wir arbeiten und dann halt zum Thema Risikoanalyse zu gehen und dann wirklich mal durchzugucken, okay, was fehlt mir hier noch an der Risikoanalyse, damit ich da auch gesetzeskonform arbeiten kann. Ne?
Genau.
Wenn du an Zertifizierung und Co. denkst, gibt es in dem Bereich Zertifizierung oder Prüfungen, die ich machen kann, damit das auch nochmal unterstützt wird und nach dem Motto nach draußen tragen und in dem Moment, wo ich Gesellschaften habe, die es extern prüfen, hilft das ja manchmal auch nochmal, um die Standards für sich zu erhöhen. Gibt es da Dinge, wo du sagst, so, die kannst du empfehlen, die sind gut, wenn man da was hat?
Ja, also ich würde auf jeden Fall auf das Umweltzertifikat nehmen, das 14.001 nachhaltiges Umweltmanagement, das würde ich auf jeden Fall mit aufgreifen, das ist ein guter Standard und dann geht es eben aber auch darum, aus meiner Wahrnehmung heraus das wirklich für sich zu gucken, was sind die Kriterien, die mir wichtig sind und auch so einen eigenen Audit zu erstellen, auch spezifisch auf die Belange, die das Unternehmen auch hat, und die auch dann wirklich bei dem Lieferanten abfragen, einfordern, auch die Antworten nochmal nachhalten. Und da kann man auch wunderbar nochmal andocken gerade an diese Risikoanalyse, wo man eben auch zuerst andockt. Aber dieses Thema, sich einen Fragekatalog zu erstellen, mit dem man auf die Lieferanten zugeht, das ist neben den Zertifikaten, neben 14.001 ganz, ganz wichtig aus meiner Wahrnehmung heraus.
Ja, und wenn man die 14.001 erschlagen hat, dadurch oder daraus dann gleichzeitig wieder Dinge abzuleiten, das ist ja dann auch in der Norm vorgesehen, hast du deine Lieferanten dir auch alle angesehen und hast du denen auch mal ein paar Fragen gestellt, weil es ist ja schön, dass du sagst, das Unternehmen, wir haben das Ticket in der Tasche und da sehe ich halt auch immer noch zwei Unterschiede. Das eine ist, die Zertifizierung zu bekommen. Das kostet ja auch alles Geld und je nach Prüfer und so weiter, da muss man halt, also na klar, wenn es implementiert wird, gibt es erstmal viele Verfahren und viele Prozessanweisungen, aber das dann wirklich zu implementieren, was auch wirklich gelebt wird, das ist nachher, das sieht man nachher wahrscheinlich dann in den regelmäßigen Audits, aber das ist nachher, dass das Team auch abgeholt ist, damit das wirklich lebt, ne? Das System. Was meinst du, also welche Vorteile kann das bringen, wenn ich jetzt als Lieferant oder als Lieferant wirklich die Zertifikate habe, welche Vorteile bringt mir das? Also wenn jetzt einer sagt, ich weiß gar nicht, was das soll, also was bringt mir das?
Also die Vorteile sind einfach, dass es eben sichtbar ist, dass du gleich auch ein Aushängeschild hast. Jawohl, ich habe mich dem Thema angenommen, ich bin auf dem aktuellen Stand. Es ist gerade wenn jetzt auch ein Einkäufer nach neuen Lieferanten guckt und auch recherchiert, diese Zertifikate, wenn die auf der Webseite gleich abrufbar sind, dann ist es immer so ein kleines Jawohl-Haken, der ist gesetzt. Das Unternehmen ist da, wo wir ihn brauchen. Und damit kann ich auch weitergehen in der Recherche. Das ist jetzt gar nicht, dass ein groß gefühlt ein großer Augenmerk drauf liegt, aber es ist ein innerer Haken, den du sofort setzen kannst. Zertifikate sind da. Und das ist der Riesenvorteil, wenn du eben auch in diese Zertifizierung gehst, dass du eben gerade so das als Aushängeschild auch mit benutzen kannst. Mhm. Das ist so meine Wahrnehmung, auch aus der Sicht, in der ich im Einkauf war, auch aktiv war. Da gibt es eben immer diese Kriterien, die fegst du ab. Und das kann natürlich auch ein K.O.-Kriterium sein, je nachdem, was für Unternehmensphilosophie und Politik denn auch zugrunde liegt.
Okay, absolut. Also wir kennen auch ganz viele Kunden, die jetzt auch definitiv dann sagen, nee, wenn ihr das Zertifikat nicht habt, dann würde es gar nicht zum Tragen kommen. Also die wollen wirklich auch den Haken machen. Wenn sie den setzen können, bist du weiter. Ne? Und absolut, kann ich nur unterstreichen. Wo siehst du Herausforderungen gerade für die Unternehmen bei der Einführung? Also wenn ich jetzt, wie soll ich das alles noch machen? Und wann soll ich das machen? Der Einkauf ist jetzt schon überlastet. Das heißt, siehst du Herausforderungen, dass das nicht gelingen kann, sich mit den Themen auseinanderzusetzen? Oder sagst du, nee, ist eigentlich easy?
Ja, tatsächlich ist es ein Aufwand. Das kann man nicht absprechen. Es ist ein Aufwand und es kostet auch den Unternehmen viel Energie. Ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung von Global Verantwortlich und da wurde auch das Thema nachhaltiges Lieferkettenmanagement diskutiert, auch auf dem Podium diskutiert und da wurde auch gerade bei den Unternehmen ganz, ganz deutlich, dass es eben eine Herausforderung ist, es einzuführen, weil es nicht nur den Einkauf betrifft, es gehört auch wirklich die Abstimmung im Unternehmen dazu. Und es ist erstmal einfach eine Zusatzaufgabe, die auf die Unternehmen zukommt. Und das eben, du hast angesprochen, der Einkauf hat ja in der Regel sehr viel auf dem Tisch und gerade in den letzten 3 Jahren waren wir geprägt davon mit Inflation, mit Lieferengpässen. Da hat der Einkauf ja wirklich auch viel, viel um die Ohren gehabt. Und jetzt kommt praktisch on top diese Regularien, die es eben jetzt auch zu beachten gilt und wo auch feste Zeiten, feste Fristen dahinter stehen, wo du eben auch in Richtung Einführung gehen musst. Und das ist eigentlich diese Besonderheit und auch diese Herausforderung, die der Einkauf gerade hat.
Kannst du vielleicht eine Zahl, also dass du sagst, ab x Millionen Einkaufsvolumen eine Stelle oder ab x Lieferanten eine Vollzeitstelle, hast du da mal eine Zahl gehört, vielleicht auch auf der Diskussion oder so, wie viel, ja, dass man sagt, okay, ab 10 Millionen brauchst du mindestens eine Person da oder hast du da irgendwo Erfahrungswerte sammeln können?
Also ich habe unterschiedliche Aussagen, das ist tatsächlich auch eine Haltung je nach Unternehmen. Mhm. Es gibt Unternehmen, die haben 200 Mitarbeiter, 300 Mitarbeiter, die sich auch dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben und die stellen schon eine Person für Nachhaltigkeit allgemein frei. Aber dann auch spezifisch fürs Lieferkettengesetz, die dann nichts anderes macht, wie wirklich auch den Einkauf zu moderieren. Und dann hast du aber auch auf seiner Seite Unternehmen, die gehen so Richtung 1000 Mitarbeiter und die haben auch diese eine Person, die sie abstellen. Und der Einkauf, der ist dann eben trotzdem neben seinen Aufgaben oftmals damit mit betroffen. Man kann sagen, das ist so meine Erfahrung zumindest mal, dass die größeren Unternehmen, da gehe ich jetzt mal so größer 5000 Mitarbeiter, die haben dann schon, würde ich mal sagen, ein Team von 2 bis 3 Personen. Aber letztlich ist es eine crossfunktionale Aufgabe. Das heißt, neben der Nachhaltigkeitsspitze, neben dem Nachhaltigkeitsteam, braucht es trotzdem eine bereichsübergreifende Einführung. Wenn jetzt ein Einkäufer oder wenn jetzt ein Thema Lieferkettengesetz irgendwo implementiert wird und es geht in die Kontakte mit den Lieferanten, dann macht es eben auch Sinn, dass der Einkäufer mit dem Lieferanten spricht, der eben auch ohnehin den Kontakt hat. Also der ohnehin in der Geschäftsbeziehung ist und in die Verbindung ist. Man kann natürlich auch einfach nur ein Schreiben erstmal rausschicken. Das ist ohnehin die pragmatische Vorgehensweise. Aber wenn dann eben keine Rückmeldungen kommen, dann brauchst du trotzdem nochmal das Nachfassen bei dem Lieferanten. Und das sind Themen, die bleiben beim Einkäufer. Aus meiner Wahrnehmung zumindest heraus und aus meiner Erfahrung heraus.
Was würdest du sagen, wie können wir es nachhaltig jetzt wirklich einführen? Also nachhaltig, aber wie können wir es nachhaltig wirklich einführen, dass es wirklich auch läuft, dass es dass das ein Thema ist, was wir jetzt nicht einmal gemacht haben und dann war es das, sondern dass es wirklich funktioniert.
Und da, ich glaube, da sind wir, da gehen wir jetzt weg von den reinen Gesetzen, da gehen wir jetzt weg in, oder hin zu einem, auch wirklich, ich würde mal sagen, Haltungsthema. Also wie stelle ich meinen Einkauf auf? Was ist so die Einstellung, Haltung zu dem Thema? Wie kann ich diese Nachhaltigkeitsthemen so aufbereiten, dass sie auch in das normale Geschäftsmodell mit übergehen können? Und das ist das eine. Und das andere ist, wie stelle ich mich aber auch so auf, dass diese ganzen Abläufe möglichst effizient sind? Da gibt es auch bei, gerade hinsichtlich Effizienz, gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen. Du kannst ganz klassisch manuell arbeiten, auch wirklich selbst versuchen, mit Excel Themen nachzuhalten, oder du kannst auch, und das ist natürlich ein Invest, was man dann tätigt, auf Softwarelösungen zurückgreifen, die es am Markt ja auch gibt, die auch etabliert sind, die auch, da gibt es auch ganz tolle Lösungen für den Mittelstand. Aber auch das ist etwas, wo, wenn man mit was jedes Unternehmen für sich eben betrachten muss, was sind da die adäquaten oder die passenden Softwarelösungen für einen selbst und welches Investment bin ich auch bereit dafür zu tätigen. Mhm. Aber dadurch kannst du natürlich auch ganz viel Effizienz gewinnen und über das hinaus auch noch ganz viel Transparenz schaffen. Ich komme gleich nochmal auf das Haltungsthema zurück, aber gerade weil wir jetzt bei dem Software-Thema sind, es gibt mittlerweile Softwarelösungen, die bereiten dir eben deine ganzen ERP-Daten auf, deine ganzen SAP-Daten auch auf, erarbeiten dann eigentlich auch dort schon Einsparpotenziale. Das Gleiche ist, du hast dann dort die Möglichkeit, auch direkt CO2-Daten abzurufen. Das heißt, du kannst auch irgendwo anhand der Software schon sehen, mit den Daten, die da mit dem das Softwareprogramm gefüttert wird, welcher CO2-Verbrauch ist da. Und du hast gleichzeitig noch ESG-relevante Daten mit drin. Also es gibt mittlerweile auch wirklich tolle Kombilösungen, die das Arbeiten im Einkauf einfach nicht nur effizient, sondern auch effektiv machen in dem Fall. Und gerade wenn man jetzt so Richtung den aktuellen Trends guckt, ein Trend sind eben die Digitalisierung, das ist eben auch das Thema Nachhaltigkeit, dann ist schon die Frage, wie kannst du die Themen aufgreifen, auch proaktiv aufgreifen und in dem Maße, wie es für das Unternehmen halt relevant ist oder auch sein kann, auch mit integrieren. Und ich mache nochmal den Bogen zur Einstellung, Haltung. Und auch ich gehe da ein bisschen in meine Erfahrung rein, wenn du eben ein Team hast, was sich mit den Themen beschäftigt, dann braucht es aus meiner Sicht auch eine gute Bewusstseinsschärfung. Wozu kann die Nachhaltigkeit dienen? Wozu kann sie gut sein? Worin kann sie mir auch helfen? Und wie kann ich auch durch das Thema der Nachhaltigkeit effizienter, ruhiger arbeiten? Ein Grund, das hat man vorhin schon gesagt, ist das Kennenlernen von der Lieferkette, also wirklich seine Lieferanten zu kennen, auch vielleicht Bottlenecks in den direkten Dialog mit auszumerzen. Und das Zweite ist, dadurch, dass eben die Nachhaltigkeitsthemen da sind, auch sein bestehendes Einkaufsvolumen auch mal auf so einen, ich will mal sagen, auf so einen ESG-Prüfstand zu stellen. Also wirklich Teil für Teil mal durchzugucken, wie kaufe ich momentan ein? Kaufe ich momentan zeitgemäß ein oder bedarf es eine Überarbeitung meiner Strategie? Und auch das hat etwas zu tun eben, wie offen bist du als Einkäufer und auch als Einkäuferin den neuen Dingen gegenüber und wie offen greife ich die Themen an? Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, wenn du Produkte auf dem ESG-Prüfstand stellst, wenn du wirklich guckst, wie könnten die Produkte anders gestaltet werden, sodass sie stärker Richtung Nachhaltigkeit dienen, aber auch vielleicht in der Kostenoptimierung besser aufgestellt sind. Wie kriege ich dann andere Abteilungen auch für diese Ideen mitgewonnen? Und da nimmt der Einkauf, und das ist zumindest mal auch ein Trend, den ich wahrnehme, mehr und mehr auch einen anderen Stellenwert im Unternehmen ein. Weil der Einkäufer, letztlich ist der Einkäufer ja das letzte Glied in der Ausgabenkette und hat damit eigentlich ohnehin eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Und der Einkauf wird jetzt aus meiner Wahrnehmung eben mehr derjenige, der auch Ideen aufgreift, der Ideen vom Lieferanten aufgreift, der Ideen intern aufgreift und auch Projekte im Unternehmen initiiert. Das heißt, dann eben eng mit dem Engineering zusammenarbeitet, eng mit der Qualitätsabteilung zusammenarbeitet, auch mit dem Vertrieb zusammenarbeitet und hier auch so ein Stück weit der Projektleiter von crossfunktionalen oder bereichsübergreifenden Teams wird. Und das ist auch etwas, also das ist eine neue Rolle, die gerade entsteht und die auch mehr und mehr in den Firmen reinkommt. Und ich kann es nur begrüßen, weil ich selbst eben die Erfahrung gemacht habe, was daraus möglich ist, wenn du die Themen aufgreifst, wenn du auch gerade mit den Lieferanten, die Ideen, die von Lieferanten kommen, auch aufgreifst und auch im gleichen Strang im Unternehmen ziehst. Da sind wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten da, nicht eine Nachhaltigkeit zu optimieren, sondern auch die Kostenbasis zu optimieren.
Absolut. Da bin ich auch voll bei dir. Also gerade dieses Thema Lieferanten dazu kennen und aber auch das Thema, dass der Einkauf einen höheren Stellenwert bekommt. Grundsätzlich glaube ich aber auch, dass es immer eine Thematik ist, wo das Unternehmen, also die Führungsspitze wirklich vorangehen muss mit solchen Themen. Ja, du kannst ja machen, was du möchtest als, ich sag mal, als Einkaufsleitung. Wenn du da keine Kapazitäten für frei bekommst oder wie auch immer oder das auch nicht von der Konzernstruktur oder von der Unternehmensführung nicht so gewollt ist, dann ist das schwierig, aber da muss man natürlich anfangen, aber dann bin ich voll bei dir und dann hat das auch schon so einen Projektcharakter, weil ich mit allen Abteilungen irgendwo zu tun habe. Habe ich ja grundsätzlich fast, also sonst auch, aber sonst wahrscheinlich eher so auf nicht zwangsweise alle, aber hier jetzt wirklich alle mit im Boot. Ne? Also das ist auch eine spannende Sicht, ja.
Ja, und dafür werbe ich tatsächlich auch für diesen höheren Stellenwert. Es sind einfach einige Vorteile daraus möglich. Das ist wirklich eine Veränderung auch der Haltung und auch eine Veränderung des Rollenverständnisses im Unternehmen dann.
Absolut. Du hast das Thema Software angesprochen. Hast du eine Software, wo du sagst, die ist echt gut, die ich gesehen habe, also die Software? Weil es sind ja auch mal viele, die mich dann fragen, Mensch, Thomas, kennst du noch mal irgendeine Software oder so? Und vielleicht für die Hörer, also wenn du eine kennst, leg los.
Also ich arbeite sehr gern mit IfoFlow zusammen. Das ist ein Unternehmen in der Nähe in Koblenz. Ist ein recht junges Unternehmen, aber die sind ganz, also genau in dem Kontext auch aufgestellt, so wie ich es vorhin gesagt habe. Erfassen vom Prinzip alle Daten aus dem ERP und haben aber genauso sehr die ESG-Daten im Hintergrund mit angedockt. Und das sind so klassische Softwareunternehmen, wo ich einfach sage, das ist eine schöne Kombilösung.
Ja.
Es gibt noch andere wie Takto, die haben das ähnlich und sind ähnlich auch aufgestellt, machen da auch ganz viel fürs Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, haben da auch gute Lösungen. Aber das wären jetzt mal so die zwei Softwareanbieter, die ich jetzt mal nennen würde.
Letztendlich ist es ja ein Thema aus Lieferantenmanagement, Risikobewertung, also wo wir eigentlich dann alle Themen mit abfrühstücken, plus LKSG, plus CBAM, plus ESG. Also gibt es da so eine Allround-Plattform oder ist das schon eine, die du genannt hast?
Das ist so, das wäre so das IfoFlow.
IfoFlow.
Und das Takto.
Wie wird das geschrieben?
IfoFlow.
Ja.
Und dann Flow.
Okay. Spannend.
Ja, und das Takto. Takto ist auch für mich eine Software, die so eine All-Fit-One-Lösung ist.
Weil das ist ja auch, glaube ich, auch dann nochmal so, dass man diesen Schritt als Unternehmen geht und sagt, komm, weil die bestehenden ERP-Systeme haben das in der Tiefe ja gar nicht, weil viel und häufig wird es ja wirklich mit Excel gelöst. Aber wo bekommt man halt auch eine Lösung, wo man gleich alles reinpackt? Wenn jetzt nicht noch für CBAM und ESG und überall noch wieder separate Dinge hat, sondern so, gib mir mal eine Plattform und dann packen wir da alles rein, haben das alles super erklärend und mit ein paar Diagrammen und Wiedervorlagen drin, auch dass da ein paar Ampeln kommen auch.
Ja, und das ist halt das Schöne, wo du doch wirklich diese Arbeit hier da erleichtern kannst, wo du effizienter arbeiten kannst und eigentlich dann auch wirklich diese Effektivität auch steigern dadurch kannst. Das ist, hilft ganz, ganz viel und es ist natürlich auch ein Invest. Andererseits, gerade jetzt, wenn du im Einkauf vielleicht einen Personalmangel hast, weil momentan sind auch die Einkäufer nicht gut zu kriegen, dann kannst du natürlich auch ganz viel Arbeit dadurch sparen oder dich eben dadurch auch anders aufnehmen.
Absolut. Michael, wenn die Firmen dich jetzt anrufen oder die Unternehmen anrufen und zu diesem Thema Nachhaltigkeit, was findest du vor in den Unternehmen? Und da vielleicht erstmal so ein bisschen differenzieren, so vom Mittelstand zu Konzern, der Unterschied, aber was findest du da vor zum Thema Nachhaltigkeit? Fängst du da auf der grünen Wiese an? Oder sagst du, nee, die sind schon gut weit, wir verfeinern da ein paar Prozesse noch? Also, in welchem Status steigst du da ein?
Also ich war bisher eher im gehobenen Mittelstand unterwegs und da geht es eher darum, die Prozesse nochmal zu optimieren. Also da sind die Unternehmen schon relativ gut aufgestellt, haben sich damit auch schon sehr intensiv beschäftigt. Und da geht es eher nochmal auch vielleicht eher so um das Thema Umsetzung. Mhm. Gar nicht mehr so um das Thema, worum geht's denn eigentlich? Mhm. Wenn ich jetzt mit kleineren Firmen in Kontakt bin, da kommen tatsächlich auch nochmal so grundsätzliche Fragen einfach auf, wie konkret gehe ich denn jetzt um? Da hatten wir vorhin schon mal so die ein, zwei ersten Steps genannt, aber das ist dann so eher das, was da nochmal kommt. Oder auch, bin ich davon wirklich betroffen oder nicht? Das sind dann auch nochmal so die Gretchenfragen, weil es gibt ja auch bei den LKSG oder auch bei dem europäischen Lieferkettengesetz, was dann jetzt auch beschlossen ist und dann kommen wird, gibt es ja Grenzen oder Kategorien und da ist dann eben die Frage, inwieweit bin ich davon eben betroffen oder nicht.
Okay, aber grundsätzlich sind es eher die größeren Unternehmen, also gehobener Mittelstand, die dann halt konkrete Fragen zur Umsetzung haben. Hast du auch Firmen, ich sag mal im Mittelstand so bis 300 Mitarbeiter, die dich anrufen und sagen, Mensch, komm mal vorbei, wir wollen das mal implementieren, wir haben da noch gar nichts gemacht? Oder ist das eher so, dass du sagst, nee, leider rufen die mich gar nicht an, weil die das noch gar nicht so interessiert? Oder?
Also tatsächlich ist dort auch die Haltung einfach nochmal eine ganz andere und die Sorgen auch, die zurzeit da sind, auch eine ganz andere. Also wenn ich jetzt mit kleineren Firmen arbeite, dann geht es auch dort tatsächlich um das Thema, wie kriege ich meine Einkaufspreise wieder auf ein ordentliches Niveau, beziehungsweise wie kann ich die Kosten senken. Das ist oftmals auch im Fokus. Und was ich dann trotzdem gerne mache, ist, ich gucke trotzdem und versuche trotzdem diese Nachhaltigkeitsthemen mit in eine Strategie mit zu überführen. Weil oftmals geht gerade die Betrachtung von dem Thema Nachhaltigkeit und Kosten auch Hand in Hand. Das muss nicht immer nur on top sein. Gerade wenn ich jetzt mal schaue, nehmen wir mal die CO2-Reduzierung. Alles, was gar nicht erst produziert wird, was du gar nicht erst brauchst, wo du vielleicht auch ein Produkt vereinfachen kannst. Also da, wo du nicht produzierst, da verbrauchst du auch kein CO2. Und in der Regel, wenn du es vereinfachst, dann sparst du auch Kosten. Das heißt, da hast du eigentlich einen Doppeldeffekt. Und wenn du in der Hinsicht auch im Einkauf immer mal guckst, okay, wo habe ich vielleicht so eine CO2-Schleuder, die auch kostentechnisch hoch ist? Und wie kann ich mir die Artikel mal rauspicken und wirklich sukzessive schauen, wie ich die optimieren kann? Das ist so, glaube ich, das Thema, wie jetzt auch kleinere Unternehmen oder der Mittelstand gut damit arbeiten können, auch wenn sie nicht unmittelbar per Gesetz davon betroffen sind.
Das ist ja auch, viele Unternehmen sind ja auch noch gar nicht davon betroffen, aber trotzdem glaube ich, das wird ja über, also entweder bin ich indirekt betroffen, weil ich Zulieferer bin oder wie auch immer, und die Gesetze sind ja in der Regel so, dass sie über die Jahre immer weiter runtergebrochen werden und dann bin ich irgendwann auch betroffen, von daher ist es da auch gut, ist da jeder gut beraten, der ja sich da auch jetzt schon mit auseinanderzusetzen. Würdest du denn die
auch gerade unter dem Aspekt, weil es kommen ja noch, ist jetzt auch noch momentan beschlossen worden oder ist ja auch eingeführt worden, das CBAM, und es wird ab 2026 ja auch ein fester Bestandteil werden, wo du auch dann über so ein Grenzausgleichssystem eben CO2 zu bezahlen hast. Und wenn du dann eben viel aus Asien importierst, dann sind das Themen, die du auch heute schon im Einkauf mit in deine Strategie einarbeiten musst. Jetzt kann man das momentan nur erahnen, was der Zertifikatepreis bis dorthin sein wird. Dennoch kann man das ein Stück weit mit als Annahmen in so eine Strategiebetrachtung mit reinnehmen. Gerade wenn man jetzt so Richtung längerfristige Lieferantenwechsel mal plant, also Richtung Asien zum Beispiel. Das Ganze mit zu bewerten, das Ganze mit in die Waagschale zu werfen, das sind Themen, die sich heute schon lohnt anzugucken.
Mhm, absolut. Und würdest du die These aufstellen, wenn du jetzt so davon erzählt hast, Mensch, da kann man auch sogar was sparen, Würdest du dich jetzt so aus, ich sag mal, aus dem Fenster lehnen und sagen, okay, wenn du jetzt noch gar nichts hast in dem ganzen Thema LKSG und ESG und du noch gar nichts gemacht hast, auch mit deinen Lieferanten nicht, dann wird sich der Aufwand, den du investierst, der wird dir noch Geld bringen, als dass er dir Geld kostet. Würdest du da die These da schreiben und sagen, ja, so ist es, oder mehr politisch, kommt drauf an?
Also ich würde tatsächlich die These unterschreiben, auch wenn sie erstmal provokativ ist, jetzt gar nicht mal aus dem Sicht des LKSG heraus, weil das ist das bezieht sich stärker auf die Menschen- und Umweltrechtsaspekte, stärker auf das europäische Lieferkettengesetz, was jetzt dann stufenweise eingeführt wird, weil dort ist der Fokus auch wirklich auf die Emissionen, die entlang der Lieferkette oder Wertschöpfungskette eben mitstehen. Mhm. Und da sind wir zwar mehr so Richtung die nächsten 2, 3, 5, 6 Jahre, aber der Fokus wird da definitiv größer werden und auch stärker drauf liegen. Und wenn du dort eben dir jetzt schon Gedanken machst, mit welchen Lieferanten möchtest du zusammenarbeiten, mit welchen Materialien möchtest du zusammenarbeiten, wie kannst du Kreislaufwirtschaft auch vielleicht fördern, wie kannst du auch die Designs entsprechend jetzt schon auslegen, dass die Kreislaufwirtschaft sein können. Dann hast du natürlich A, vorgebaut, Richtung Zukunft, plus B, du überprüfst praktisch deine heutigen Konstruktionen und kannst natürlich auch dort viel, viel Vereinfachung reinbringen. Mhm. Und es braucht meistens ja einen Anstoß, um wirklich nochmal zu gucken, wie war ich bisher unterwegs und wie könnte ich es nochmal anders oder neu machen.
Ja, okay, spannend. Also ich würde aus dem Bauchhaus her auch sagen, wenn man noch gar nichts macht und jetzt sagt, Mensch, wir starten mal in dieses ganze Projekt rein, dass sich das bezahlt wird. Und wenn ich jetzt mal überlege, auch wenn ein Unternehmen mit, so wie du es vorhin beschrieben hast, jetzt auch mit 1.000 Mitarbeiter eine Stelle frei hat, je nach Firmenphilosophie, dann sind die Kosten, die man dafür hat, und bei 1.000 Mitarbeitern, da gibt es ein relativ hohes Einkaufsvolumen, dann wird sich das auch, dann muss sich das wäre vielleicht auch nochmal so eine Marschrichtung zu sagen, okay, du musst dich alleine bezahlen mit den Dingen, die du entdeckst und uns Risiko verhinderst, also Risiko rechtzeitig aufdeckst und die Umweltthemen auch noch mit aufdeckst, muss sich alleine bezahlen.
Ja, genau, das sollte das Ziel sein. Und ich würde auch persönlich so weit gehen, wenn du, und jeder Einkäufer sollte auch eine Warengruppenstrategie haben, wenn du mit der Warengruppenstrategie arbeitest, dann wären das für mich feste Bestandteile, die immer mit betrachtet werden müssen. Mhm. Sprich, in der Warengruppenstrategie sollte wirklich dann hinterlegt sein, mit welchen Einkaufshebel gehe ich ran. Und ein Einkaufshebel ist auch immer, Material vielleicht zu reduzieren, also technisch zu optimieren. Und damit hast du auch immer die Möglichkeit, wirklich zu hinterfragen, lässt sich jetzt nicht nur Geld sparen, sondern lassen sich damit auch Emissionen sparen. Mhm. Und diese Nachhaltigkeitsaspekte, die gehören für mich fest integriert einfach in diese Warengruppenstrategien.
Okay. Da waren wir gerade schon so ein bisschen am Thema, so das Thema Sparen. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen gedanklich weg von Nachhaltigkeit und Co. und gehen mal hin in, bist ja Einkaufsexperte jetzt auch seit 20 Jahren, siehst für den Unternehmen. Gibt es 3 Dinge, wo du sagst, also wenn du deine Kosten reduzieren möchtest, so schnell reduzieren möchtest, und du sagst, Mensch, ich muss jetzt sparen, auf Teufel komm raus, welche 3 Dinge gibt es, sowohl Prozesskosten als aber auch direkte Kosten, die ich im Einkauf machen kann, um schnell Geld zu sparen?
Also das Erste ist wirklich immer noch mal seine bestehende Lieferantenbasis zu hinterfragen. Wirklich immer zu gucken, welche alternativen Lieferanten gibt es im Markt? Bin ich mit den heutigen Lieferanten richtig aufgestellt? Ich bin einerseits ein Freund von Partnerschaft, andererseits sollte das Thema Partnerschaft auch immer mit wettbewerbsfähigen Preisen einhergehen. Und gerade diesen Benchmark nochmal voranzutreiben, da ist viel, viel an Potenzial, an Möglichkeiten da. Das ist das Erste. Aber ich möchte diesen ersten Punkt koppeln, wirklich nochmal mit dem partnerschaftlichen Ansatz, auch mit den bestehenden Lieferanten ganz offen über die Situation auch vielleicht im Unternehmen zu sprechen. Und auch als Einkäufer, wenn ich mit dem Partner spreche, auch wirklich in den Gespräche sehr gut vorbereitet reinzugehen. Wir kommen aus dem Verkäufermarkt, wir kommen jetzt momentan wieder stärker in den Einkäufermarkt. Da lässt sich das natürlich auch nochmal besser mit den Lieferanten so bereden. und auch nochmal checken, wo sind wir rein kostentechnisch unterwegs und was ist das Preisniveau. Und immer gepaart seinen Beschaffungsmarkt zu kennen, seine also potenziell neue Lieferanten zu kennen und auch in diesem Sinne in diese Gespräche zu gehen. Also ich habe durchaus Fälle, da sind die Preise dann auch 20-30% unter dem heutigen Preisniveau. Das ist dann signifikant. Und natürlich kommen auch ganz schnell dann Fragen auf, ist es denn die gleiche Qualität? Ja, es ist oft die gleiche Qualität. Natürlich geht das auch im Vorfeld geprüft und gecheckt, aber es ist oft die gleiche Qualität. Und das ist natürlich schon immens. Und deswegen, das ist immer so ein Hebel, den kannst du fahren, den solltest du fahren, da solltest du auch wirklich sehr aktiv am Markt sein.
Okay.
Rein kaufmännisch gesehen.
Also erstens, Lieferanten auch, dass man da wirklich auch also nochmal gucken, habe ich die richtigen Lieferanten, fehlt mir da vielleicht auch noch einer, beziehungsweise sind es wirklich die richtigen, das überhaupt mal zu hinterfragen?
Ja.
Kann ich vielleicht irgendwo noch einen einsparen, auch mal einen neuen anfragen und dann halt aber auch mal proaktiv mit dem Lieferanten zu sprechen. Also ich höre das bei teilweise unseren Kunden, denn die dann teilweise sagen, Mensch, nee, ist ein bisschen weniger und Co. Und also es gibt ja durchaus Branchen, die ein bisschen rückläufig sind und die haben natürlich den großen Druck, aber dass man dann sagt, okay, pass auf, wir müssen auch irgendwo x Prozent und lieber Lieferant, ich brauche deine Hilfe.
Also ich bin jetzt auch zum Beispiel, gerade wenn wir im Metallbereich sind oder bei Drehfrästeilen sind, da ist auch oftmals die Frage, bin ich heute mit dem Teil, was ich einkaufe, bei den Lieferanten, die auch die richtigen Maschinen dafür
haben? Ja.
Und das sind ja oftmals auch Abhängigkeiten von Kosten, von Preis. Und da gibt es mittlerweile auch, das nur am Rande nochmal, ganz tolle Lösungen, auch KI-Lösungen, Software, Datenbank im Hintergrund, wo du eigentlich schon über so eine Datenbank recherchieren kannst, welche Lieferanten haben Maschine XY.
Okay, jetzt muss aber verraten, welche Plattform das ist.
Partfox.
Okay, und da kann man was machen?
Wenn du da kannst du vom Prinzip eine Zeichnung reinziehen und die Datenbank, die analysiert praktisch oder checkt praktisch, welcher Lieferant passt idealerweise zu der Zeichnung.
Wow. Das Praxisbeispiel kenne ich tatsächlich aber auch. Da muss man wirklich gucken auch, weil nur weil der Lieferant das jetzt jahrelang liefert, heißt das nicht, dass er es ja optimal fertig, noch nicht zum richtigen Preis, wenn ich dort eine andere Maschinentechnologie habe, ich habe eine Achse mehr, ich habe mehr Maschinenbedienung, je nachdem, wie lange die Teile laufen, dann ist das natürlich ein deutlicher Unterschied zum zu einer 1:1 Maschinenbedienung, sag ich mal.
Ja.
Okay, spannend. Wenn du auf der Gegenseite, welche Fehler machen die Unternehmen, die vielleicht auch so ein Ergebnis aus dem, was du gesehen hast oder was du auch wahrnimmst oder siehst, das sind die drei häufigsten Fehler, die ich in den Unternehmen sehe, die Unternehmen machen. Nicht speziell in einen Bereich rein, sondern wirklich global. Also welche drei Fehler siehst du am häufigsten im Einkauf, wo du sagst, die machen das nicht und das nicht. Das sind ein gravierendes.
Also ich würde die Fehler mal so benennen, dass das erste ist wirklich das bewusste Rausgehen aus der eigenen Routine, aus der eigenen Gewohnheit. Immer wieder zu fragen, wo geht der Markt hin, was ist am Markt an Neuheiten da und die auch aktiv anzugehen. Nicht in einen Verteidigungsmodus zu gehen, warum das so wie es heute ist, gut ist, sondern wirklich proaktiv das Neue auch aufzugreifen. Immer natürlich geprüft und abgeklärt, wie in welchem Rahmen das fürs Unternehmen sinnvoll ist, aber das ist so das Erste, aus dieser Gewohnheitsfalle rauszukommen. Das zweite Thema ist das Miteinander. Was ich in Firmen oft erlebe, und das ist auch unisono, es entsteht oder besteht oft mehr ein Gegeneinander, auch zwischen den Abteilungen gegeneinander, als ein Miteinander. Was es halt immer braucht, ist eine klare gemeinsame Story, klares gemeinsames Anliegen, dass alle Abteilungen an einem Strang ziehen und auch wirklich fürs Gleiche einstehen. Wenn das nicht der Fall ist, Was passiert dann? Ich gehe nochmal ganz kurz auf Lieferantenseite, vielleicht auch mal die größeren Lieferanten. Die wissen denn und kennen ihre Wege. Die können übers Engineering gehen, vielleicht an dem Einkauf vorbei. Und wenn es dann zu einer Verhandlung mit dem zwischen Einkauf und dem Lieferanten kommt und der Lieferant ist eigentlich schon gesetzt, dann besteht auch keine Möglichkeit mehr, groß zu verhandeln mit dem Lieferanten. Das heißt, der zweite Fehler ist, wie gesagt, das Miteinander, das Gegeneinander, was oftmals in den Firmen aufgebaut wird, unbewusst, bewusst. Es sollte aber ein Miteinander sein.
Okay. Hast du noch einen dritten für uns? Also das erste, aber dieses hungrig sein und da auch immer aus dieser Gewohnheit rauszukommen. Und nicht sagen, ja, das machen wir schon immer so, sondern auch da akribisch zu sein. Das zweite, das Miteinander, ne, also miteinander arbeiten, da vielleicht eine ganz kleine Anekdote aus dem heutigen Tag. Ich habe tatsächlich heute eine Bewerberin gehabt und da ging es auch um Kommunikation. Die hat gesagt, ich verstehe, also die hat von ihrem Unternehmen gesprochen, wo sie war. Und die sagt, Mensch, ich verstehe nicht, warum Mitarbeiter, die neben mir sitzen, einen Raum weiter sitzen, mir eine E-Mail schreiben. Wir sind doch alle hier, die sollen herkommen und mit mir sprechen. Das macht so viel einfacher und das ist passt gerade ganz gut dazu. Ich sage, ja, dafür arbeitet man ja auch im Team zusammen und auch am Standort, denn wenn es jetzt nicht Homeoffice gestützt ist.
Ja, aber als dritte Fehler oder dritte Empfehlung, das ist für mich ein systemisches Vorgehen. Macht einen riesen Unterschied, wenn der Einkauf systemisch von der Idee bis zur Umsetzung handelt. Was meine ich damit? Oftmals, und das ist so ein Alltag, den ich kenne, das ist auch ein Feedback, was ich aus vielen Unternehmen bekomme, ist der Einkauf derjenige, der Aufgaben bekommt vom Engineering, vom Vertrieb. Und der Einkauf ist mittendrin und versucht dann jedem gerecht zu werden. Es ist viel sinnvoller, gerade weil, da kommen wir nochmal zu diesem Rollenverständnis, wenn der Einkauf als letztes Glied der Ausgaben die Themen für sich analysiert, was sind die großen Ausgabenblöcke und wie kann ich das Ganze so steuern, dass ich die Abteilungen, die angrenzend sind, mit in eine gewisse Systematik integriere und da wirklich dann beginnt von, ich verstehe in der Tiefe mein Spend, mein Einkaufsvolumen, ich verstehe in der Tiefe, wo die Bottlenecks vielleicht auch bei den Lieferanten sind, vielleicht auch bei meinen internen Kunden sind und das Ganze dann wirklich von dem Aspekt her erstmal aufrollen und dann in die Systematik reinzugehen, in gemeinsamen Workshops mit den bereichsübergreifenden Teams zu gucken, wo sind Möglichkeiten, um Gelder zu sparen oder in Themen wie Nachhaltigkeit einzuzahlen. Mhm. Aber das ist gerade die Systematik, die bringt nachher ganz viel Ruhe rein, weil wenn der Einkauf da nicht aktiv ist, dann entsteht in dem Unternehmen oft das Gefühl oder der Eindruck eben, dass da der Einkauf Aufgaben bekommen muss. Ja. Weil Engineering oftmals gar nicht so die Aktivitäten im Einkauf spürt und irgendwie dann auch denkt, Mensch, die machen da ja gar nichts. Und woran arbeiten die eigentlich? Und immer nur, wenn ich jetzt komme, dann machen sie was. Und man presst den Einkauf oftmals in so eine reaktive Haltung rein und das Ganze umzudrehen und auch den Einkauf zu stärken, dass er da einen aktiven Part bekommt. Und das gelingt meines Erachtens durch solche systemische Vorgehensweisen am besten.
Finde ich sehr gut. Also das ist entweder gibt es im Unternehmen so, ja, die machen ja nichts oder der Einkauf ist schuld. Wenn was nicht da ist.
Genau.
Das sind ja so die Klassiker. Und da sehe ich aber auch, das ist aus meiner Sicht auch was, wo jeder in seiner persönlichen Haltung reingehen kann und sagen kann, okay, wie kommuniziere ich das? Und zu sagen, ja, Moment mal ganz kurz. Also natürlich, also da, wo jeder seine Haltung im Einkauf auch in andere Abteilungen auch nochmal noch besser kommunizieren kann.
Ja, ja. Ja.
Michael, ich habe eine Frage noch, bevor wir nachher die vorletzte Frage. Hast du einen Buchtipp für die Zuhörer? Ein Buchtipp zum Thema Einkauf, wo du sagst, boah, das ist ein tolles Buch, das hat mir viel gebracht. Gibt es da eins, wo du sagst, ja, da habe ich mal was Tolles drüber gelesen? Oder manchmal gibt es ja auch Managementbücher, wo oder Einkauf viel mit dabei war, was du empfehlen kannst?
Also ich möchte ein Buch empfehlen, weil ich finde, das greift den Wandel sehr schön auf. Das greift so gerade die Themen, die wir heute auch gestriffen haben, sehr schön auf, mit Nachhaltigkeit, mit Digitalisierung, KI. Das Buch heißt, und es ist auch jetzt ja seit letztem Jahr auf dem Markt, Der Einkauf im Wandel. Jetzt souverän, innovativ und krisenfest die Zukunft gestalten. Ist aus meiner Sicht, das von der Kollegin Tanja Damann-Götsch, ist es für mich ein sehr praxisnahes Buch, bringt viel, da ist auch sehr viel Praxiserfahrung mit drin. Und es ist ein Leitfaden, um wirklich da selbst aktiv im Einkauf zu sein, beziehungsweise sich auch schön neue Wege auf neue Wege aufzubauen.
Sehr gut. Ganz lieben Dank. Also das ist, einige meiner Gäste sagen, ich weiß gar nicht, so Einkaufsbücher ist schwierig, aber danke für den Tipp. Michael, wenn ich jetzt als Zuhörer gesagt habe, okay, wie kann ich dich kontaktieren? Was sind so deine Schwerpunkte? Also wo wirst du am liebsten zugerufen? Zu welchen Themen? Ich habe da ein paar Sachen gesehen bei dir auf der Website auch, aber dass du vielleicht mal sagst, okay, was sind deine Schwerpunktthemen? Und wie können wir dich erreichen, wenn ich jetzt als Zuhörer sage, da möchte ich gerne mal ein bisschen mehr wissen?
Also meine Schwerpunktthemen sind tatsächlich diese nachhaltigen Warengruppenstrategien. Da versuche ich eben gerade den Aspekt Nachhaltigkeit mit wirklich den klassischen Einkaufsthemen Kostensenkung zu verheiraten. Da bin ich auch selbst jemand, der aktiv reingeht. Das ist so in der Beratung eine Säule. Und da biete ich auch ganz gerne einfach so Anforderungsworkshops an, wo ich dann je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, für ein oder zwei Tage zum Unternehmen gehe. Und wir machen dann eine Analyse, wo steht der Einkauf heute? In welchen Facetten ist er bereits gut aufgestellt und an welchen Ecken und Stellen könnte man nochmal sich optimieren? Okay. Das ist so ein Part. Und das andere ist, mit der lieben Erika, das ist meine Kooperationspartnerin aus Österreich, da trainieren wir Teams, Verhandlungsteams im achtsamen Verhandeln. Achtsamen Verhandeln heißt in dem Fall, wir gehen in die Teamentwicklung rein, wir schauen, dass die Verhandlung oder die Verhandlungsteams neben all den Taktiken, die es da so gibt, in sich besser abgestimmt sind, sich für sich auch neue Perspektiven sehen können, vor allem auch vorbereitet eben in so eine Verhandlung reingehen können und auch ganz präsent eben sind. Also gerade bei den wichtigen Verhandlungen auch wirklich auf ganz präsent und gut vorbereitet sind, weil dadurch kommt die Ruhe wieder rein. Und das geht ein bisschen weg nur von klassischen Einkaufsteams, weil wir dort auch jetzt in der Vergangenheit schon sehr viel mit Vertriebsteams gearbeitet haben.
Okay, die Gegenseite zu schulen dann. Okay, genau. Aber das ist ja ein spannendes Thema, da können wir wahrscheinlich nochmal eine separate Podcast-Folge machen, aber das Ganze über Verhandlungstaktiken, was sind da so die, die modernen Dinge, die auch funktionieren, die man anwenden kann, sehr, sehr spannend. Das, glaube ich, ist auch ein spannendes Training, wenn du das bei den Unternehmen machst, dann, also gerade so, wenn man auch mal ins Rollenspiel reingeht, stelle ich mir sehr spannend vor. Okay.
Ja.
Und wie hast du eine Website, LinkedIn-Profil, wie können wir dich am besten erreichen?
Also ich bin auf LinkedIn sehr gut erreichbar, unter Michael Albrecht, Kostensenker mit System. Bin aber auch über meine Webseite erreichbar mit www.michael-albrecht.biz. Und zu den Trainings, da sind wir mit www.mindfuldeals.de aufgestellt.
Okay, kannst du die Webseite nochmal
wieder? Und darüber bin ich auch www.mindfuldeals.de.
Okay. Perfekt. Verlinken wir auch alles in den Shownotes nochmal. Dann kann man als Hörer gleich raufklicken. Perfekt. Sehr schön. Ja, und ich habe ja auch gesehen, du hast ja auch ein kostenloses Beratungsgespräch auch nochmal von einer halben Stunde. Das heißt, für alle, die Interesse haben an dem Thema, die können sich ja grundsätzlich auch mal mit dir austauschen. Das schadet erstmal auf gar keinen Fall. Und dann kann man ja auch sehen, wo sind Ansatzpunkte und wo könnt ihr vielleicht auch eine Zusammenarbeit starten oder mal da überlegen, was möglich
ist. Absolut, absolut. Das biete ich immer sehr gerne an. Und da darf auch gerne, wenn bei Interesse auch ein konkretes Anliegen mit dabei sein, da gehe ich gerne auch direkt in den Dialog rein, um auch vielleicht schon die ersten Impulse, die ersten Ansätze mit geben zu können. Und ich finde es auch immer wichtig, dass gerade so ein erstes kostenloses Gespräch da ist, um auch zu gucken, stimmt die Chemie, stimmt die Voraussetzung, aber viel wichtiger ist mir, dass dann auch schon die ersten Impulse kommen.
Ja, sehr gut. Finde ich auch. Und natürlich muss man auch gucken, die Chemie muss passen auch und passt das alles auch von den Dingen und ein, zwei Tipps mal mit rauszugeben. Und für alle die, die dich jetzt schon gehört haben, die haben dich ja schon so 1 Zentimeter vom Gehirn entfernt. Also sie bist schon ganz nah dran. Michael, ich danke dir für das tolle Interview und für die Einführung in das ganze Thema nochmal. Und ich denke, da hat jeder Zuhörer auch nochmal eine Idee bekommen, was so möglich ist, ein, zwei Sichtweisen auch. Plus hinten raus jetzt auch nochmal ein paar tolle Tipps von deiner Seite zum Geld sparen, zum Kosten senken. Und wenn ihr da mehr von haben wollt, alles andere haben wir verlinkt in den Shownotes. Michael, ganz lieben Dank.
Super. Danke dir, Thomas.